Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 9. Januar 2021, gleich dem 20. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Dann geht es weiter mit unserem Beitrag ILEP US-Softpower-Strategie im Irak. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Einweihung einer strategischen Raketenbasis der iranischen Revolutionsgarden am Persischen Golf. Irans Außenminister tadelt jene, die sich 4 Jahre lang vor Trumps Mobbing verneigen. Iran droht mit Ausweisung von IAEA-Inspekteuren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Einweihung einer strategischen Raketenbasis der iranischen Revolutionsgarden am Persischen Golf. Eine strategische Raketenbasis der Marine der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran am Persischen Golf ist am Freitag in Anwesenheit von Generalmajor Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Garde, eingeweiht worden. General Salami besuchte zusammen mit Admiral Alireza Tangsiri, dem Kommandeur der Marine der Revolutionsgarden, auch die Errungenschaften und eine unterirdische Raketenbasis am Persischen Golf. Die Basis umfasst Startrampen für Langstreckenraketen mit einer Präzisionsreichweite von Hunderten von Kilometern. Nach dem Besuch der Einheiten und Systeme an der Basis sagte Generalmajor Salami, unsere Logik ist es, die territoriale Integrität und Unabhängigkeit des Landes zu verteidigen und die Errungenschaften der Islamischen Revolution zu stärken. Wir glauben, dass unsere Feinde die Macht der Logik nicht akzeptieren, sondern sich auf die Logik der Macht verlassen. Um die Auferlegung des hegemonialen Willens und ihres Plans zu verhindern, gibt es für uns keinen anderen Weg, als die Verteidigungs- und Offensivkraft zu stärken, fügte der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden hinzu. Er bezeichnete die Basis als eines der strategischen Raketenlager der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran und sagte, das, was Sie heute in diesem Stützpunkt sehen, ist eine von mehreren Einrichtungen, in denen strategische Raketen der Marine der Revolutionsgarden untergebracht sind, in denen wir eine Kolonne von Raketen und deren Abschusssysteme sehen. Diese Geschosse haben eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern, eine hohe Zielgenauigkeit mit einer sehr hohen Zerstörungskraft und sind in der Lage, elektronische Kriegsausrüstung der Feinde zu passieren, fügte er hinzu. Er wies weiterhin darauf hin, die Raketen der Marine der iranischen Revolutionsgarden gehören zu den fortschrittlichsten Raketen, die zu den besten Raketen der Welt im Bereich der Kämpfe von Küste zu Meer, von Oberfläche zu Oberfläche, von Luft zu Meer und von Meer zu Luft gehören. Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden erklärte, die islamischen Kämpfer werden jederzeit die lebenswichtigen Interessen der großen Nation Iran in den azurblauen Gewässern des Persischen Golfs und darüber hinaus stark verteidigen. Irans Außenminister tadelt jene, die sich 4 Jahre lang vor Trumps Mobbing verneigen. Vor dem Hintergrund der Reaktionen westlicher Verantwortungsträger auf die jüngsten Gewalttätigkeiten in den USA hat der iranische Außenminister ihre Doppelmoral kritisiert und sie aufgerufen, weitsichtig zu sein. Mohammad Javad Zarif schrieb am Freitag auf Twitter: Diejenigen, die sich 4 Jahre lang vor Trump verbeugten, um sich auf Kosten unseres Volkes vor Schaden zu schützen, verurteilten jetzt seinen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Zarif fügte hinzu, sie versuchen jedoch immer noch, seinen Wirtschaftsterrorismus gegen den Iran als Hebel zu nutzen. Wenn sie nicht den Mut haben, seien sie zumindest für sich selbst vorausschauend. In der US-Hauptstadt Washington waren Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Trump am Mittwoch in Gewalt gegen den Kongress umgeschlagen. Dabei kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Die Menge erstürmte nach einer Rede Trumps das Kapitol und erzwang so die Unterbrechung der Sitzungen von Senat und Repräsentantenhaus. Die Abgeordneten waren zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentenwahl zu bestätigen. Iran droht mit Ausweisung von IAEA-Inspekteuren. Ein Mitglied des Präsidiums des iranischen Parlaments hat damit gedroht, Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA im Februar 2021 aus dem Iran auszuweisen, falls bis dahin Sanktionen gegen Iran nicht aufgehoben würden. Ahmad Amirabadi Farahani, das Mitglied des Präsidiums des iranischen Parlaments, forderte die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran in den Bereichen Finanz, Bankwesen und Öl bis zum 21. Februar 2021. Wenn die Sanktionen nicht bis zum angekündigten Datum aufgehoben werden, wird die Islamische Republik Iran sicherlich die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls aussetzen. Ein entsprechendes Gesetz ist im Parlament verabschiedet worden, das die Regierung verpflichtet, es umzusetzen, sagte Amirabadi Farahani am Samstag in einem Gespräch mit dem iranischen Fernsehen in Teheran. Bis zur Aufhebung der Sanktionen gäbe es keinen Grund dafür, die Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zu erfüllen, fügte der Parlamentsabgeordnete hinzu. Nach der Ermordung des iranischen Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh billigte das Parlament den Entwurf eines strategischen Aktionsplans gegen Sanktionen mit überwältigender Mehrheit. Der Entwurf, der aus 9 Artikeln besteht, sieht unter anderem vor, dass die iranische Atomenergieorganisation jährlich mindestens 120 Kilogramm auf 20% eingereichertes Uran produziert und innerhalb von 2 Monaten nach Verabschiedung des Gesetzes im Land lagert. Der Entwurf verpflichtet zudem die Regierung, die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls 1 Monat nach Verabschiedung dieses Gesetzes auszusetzen, wenn die am Atomabkommen beteiligten Länder ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. USA sanktionieren Al-Hashdasha Abishev. Das US-Finanzministerium hat nach eigenen Angaben den Kommandeur der irakischen Organisation Al-Hashdasha Abi, Volksmobilisierungskräfte, Faleh Al-Fayyad, in seine Sanktionsliste aufgenommen. Das US-Finanzministerium teilte in einer am Freitag verbreiteten Erklärung mit, Sanktionen gegen diesen irakischen Verantwortlichen seien mit Menschenrechtsverletzungen verbunden. Faleh Al-Fayyad sagte in seiner Rede am Freitag zum Gedenken an den 1. Jahrestag der Märtyrer Soleimani und Al-Muhandis in der Stadt Basra im Südirak: Die Hauptantwort auf das böse Verbrechen der Vereinigten Staaten bei der Ermordung der Kommandeure der Siegesoperation über die IS-Terrorgruppe ist der Abzug ausländischer Streitkräfte aus dem Irak. Es könne nicht akzeptiert werden, dass sich die Mörder der beiden Kommandeure und unserer Söhne weiterhin im Irak aufhielten, unterstrich der Kommandeur von Al-Hashdasha Abi und fügte hinzu, Trump, der diese böse Verbrechen angeordnet habe, sei selbst eine Schande für das eigene Volk geworden. Er hatte kürzlich in einer Rede gesagt, Al-Hashdasha Abi ist aus dem irakischen Volk hervorgegangen und wird immer dem irakischen Volk und denen, die ihre legitimen Forderungen haben, treu bleiben. Al-Hashdasha Abi sei kein Werkzeug der Unterdrückung oder ein Werkzeug in den Händen eines Unterdrückers oder Korrupten, sondern vielmehr ein Instrument, um Frieden und Stabilität im Land zu verbreiten. Der Kommandeur von Al-Hashdasha Abi warnte vor Verschwörungen, um das Image dieser Kräfte zu trüben. Er sagte dazu weiter, Al-Hashdasha Abi-Kämpfer seien die Hüter des irakischen Volkes, würden ihnen treu bleiben und gegen diejenigen kämpfen, die das Land stürzen wollen. Am Freitagabend reagierte auch das Informationszentrum von Al-Hashdasha Abi auf den Schritt der US-Regierung, den Kommandeur der Organisation zu sanktionieren. Dazu schrieb es am Freitagabend auf Twitter: Herzlichen Glückwunsch an den Freund der Märtyrer, Professor Faleh Al-Fayyad, den Chef von Al-Hashdasha Abi, der sich den großen Persönlichkeiten angeschlossen hat, die die US-Regierung als Feind betrachtet. Hisbollah-Generalsekretär: US-Amerikaner haben die Gefahr von Trump mit den jüngsten Ereignissen verstanden. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah im Libanon hat die Ereignisse des US-Kongresses als gefährlich bezeichnet und hinzugefügt, die Amerikaner haben Trumps politische Bedrohung für ihr Land zu spüren bekommen. Seyed Hassan Nasrallah merkte in einer Rede am Freitagabend an, trotz der Tatsache, dass die Freunde Amerikas in der Region versuchten, die jüngsten Angriffe von Trump-Anhängern auf den Kongress als normal zu bezeichnen, zeigte dieses Ereignis doch die Wahrheit der angeblichen Demokratie Amerikas. Der Generalsekretär der Hisbollah sagte, die US-Amerikaner sind es gewohnt, solche Gewalttätigkeiten in anderen Ländern zu erzeugen, aber Trump hat sie in den Vereinigten Staaten umgesetzt. Er kritisierte die Aktionen der US-Regierung in den letzten Jahren, einschließlich der Ermordung der Widerstandskommandanten, der Märtyrer Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Mohandes. Nasrallah erklärte, Trump ist ein rohes Beispiel für amerikanische politische und militärische Arroganz. Der Hisbollah-Generalsekretär ging ferner auf die verheerende Doppelexplosion im Hafen von Beirut ein und sagte, die Libanesen müssten diesen Fall als einen internen und nationalen Fall behandeln. Nasrallah sagte den Familien der Opfer und denen, deren Häuser bei der Explosion beschädigt wurden, dass er Vertretern der Widerstandsachse im Libanon versprochen habe, den Fall weiter zu verfolgen. Die Explosion in Beirut ereignete sich am 4. August 2020, bei der fast 200 Menschen getötet und Schäden in Milliardenhöhe verursacht wurden. Nasrallah sprach auch über die Position des Westens zum Libanon und sagte dazu, wenn der Libanon für die Amerikaner und Europäer auch nur ein bisschen wichtig wäre, hätten sie ihn nicht boykottiert. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah wies zum Schluss die Behauptungen zurück, wonach die Hisbollah die Bildung eines neuen Kabinetts im Libanon verhindern wolle. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandar Abbas 15 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während in den USA ein wahrer Wahlkrimi zu Ende geht, kommen überall und ständig unangenehme Tatsachen über das korrupte System ans Licht. Neuestes Beispiel ist ein Interview mit dem Unternehmer Patrick Byrne, der nach eigener Aussage am 18. Dezember 2020 Teilnehmer eines hochumstrittenen Termins bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus war. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, sagt im Gespräch mit Sekretär Deutscher Loscharuchni, dass er noch nie eine so eindrückliche Schilderung der Machenschaften des Deep State gehört habe wie die des US-Unternehmers Byrne. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist jederzeit auf unserer Website pastoday.com/de abrufbar.
Hostel, spätestens am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, am 6. Januar, soll Klarheit in diese Sache kommen. So berichten auch die Medien. Denn an dem Tag soll dann der US-Vizepräsident Pence das Ergebnis offiziell bekannt geben. Bislang haben sich 11 oder 12 Senatoren dagegen gestellt und meinen, dass eine Untersuchung wegen des Vorwurfs vom Wahlbetrug geben soll. Also, was meinen Sie? Auf der anderen Seite hat auch Präsident Trump seine Anhänger ausgerechnet an diesem Tag zu einer Versammlung, zu Protesten aufgerufen. Ja. Das wird sehr spannend sein. Was können Sie uns dazu sagen?
Trump besteht darauf, dass alle Amerikaner, die gute Patrioten sind, am 6. Januar in Washington sein sollten, am besten schon vorher. Patrick Byrne aus dieser Versammlung sagt, ab dem Montag, ab heute, dem 4. Januar, seien entscheidende Tage. Es ist durchaus fraglich, ob Vizepräsident Pence tatsächlich das Ergebnis so verkünden wird, wie es da stattgefunden hat. Es ist sehr fraglich, wie die Situation in Washington wird. Es hat praktisch der amtierende US-Präsident das Volk gegen den regierenden Deep State in Washington mobilisiert, aber sehr zurückhaltend, nicht wahr? Wenn sie wirklich das Volk mobilisieren, dann organisieren sie Busse. So geht das. Und dann organisieren sie Zelte und dann organisieren sie Catering. Dann machen sie das, was wir aus der Ukraine kennen, 2004, als George Soros und andere den Umsturz dort organisiert haben, die sogenannte Orangene Revolution. Da war alles da. Da wurden die Leute bezahlt, da gab es Transport und da gab es Verpflegung bis zum Klohäuschen. Alles vorhanden. Und diese Art Dinge passieren hier in den USA nicht so richtig. Und daran merken die Menschen, der Präsident verteidigt sich halbherzig. Ich will aber noch mal auf das halbe Weiße Haus zu sprechen kommen, ganz kurz, weil das unbedingt noch an die Zuhörer muss. Patrick Byrne hat ja diese Anklage gebracht, die Hälfte arbeitet gegen den Präsidenten. Und er hat vor allen Dingen erzählt, wie das geht. Er tummelt sich also seit 2 Monaten in Washington, nicht, weil er nichts Besseres zu tun hätte, er würde lieber Geld verdienen in der Zeit. Aber er möchte gerne sich dafür einsetzen. Er ist nicht mal ein großer Trump-Fan, wie ich eben auch nicht zum Beispiel. Er möchte sich dafür einsetzen, dass das Wahlrecht bleibt, wie es ist, nämlich eigentlich vorgesehen, fair und frei und korrekt. Und das passiert hier nicht, sagt er. Und er hat erzählt, dass Folgendes passiert. Wenn Mitarbeiter des Weißen Hauses sich in der Gesellschaft in Washington zeigen, dann werden sie angesprochen von Deep State-Leuten, etwa so. Du, mein Freund, hast dafür zu sorgen, dass dieser verfluchte Präsident Trump endlich seinen Anspruch aufgibt auf die Untersuchung der Wahlfälschung und endlich aufhört, von Wahlfälschung zu reden und eine Concede, heißt das, also sozusagen eine Zurückweichen vor dem Wahlergebnis, das da jetzt ist. Und du musst den und die Niederlage anzuerkennen. Darum geht's. Trump soll die Niederlage anerkennen. Und das tut er nicht. Und man verpflichtet jetzt die Mitarbeiter im Weißen Haus, auf den Präsidenten einzuwirken, dass er das macht, dass er endlich die Wahlniederlage zugibt. Das ist sehr wichtig, denn es ist für den Deep State extrem wichtig, dass da nicht ein Präsident aus dem Weißen Haus rausgekarrt wird, der nach wie vor behauptet, die Wahl sei gefälscht. Das ist unschön für das Deep State-Geschehen in den USA und deswegen wird er dazu gebracht in irgendeiner Form. Man wirkt auf ihn ein. Bisher hat man das aber nicht gekonnt. Man hat auch allerdings ist auf der anderen Seite nicht gekonnt, ihn zu überzeugen, die Wahlfälschung richtig zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Und dazu möchte ich gern einmal wieder auf Frank Zappa kommen. Der hat nämlich auch gesagt, Amerikaner reden gerne über Demokratie, empfinden sie aber, vor allem wenn es drauf ankommt, eher als Unbequemlichkeit. Wir haben stattdessen ein autoritäres System aufgebaut, das lediglich wie eine Demokratie aussieht. Das ist eben das, was ich die Demokratie-Simulation nenne. Ich habe das, was ich da analysiere, sehr gut wiedergefunden bei diesem klugen Musiker. Frank Zappa weiter, wir zahlen Wucherpreise für einen Riesenwitz von Regierung, lassen uns von ihr herumschubsen und wundern uns, Entschuldigung den Kraftausdruck, wie all die Arschlöcher an die Macht gekommen sind. Das ist Frank Zappa. Und in einem etwas nüchterneren Zeitpunkt hat er gesagt, und das ist wirklich wichtig, die Illusion der Freiheit wird andauern, solange es profitabel ist, dass sie andauert. In dem Moment, in dem es zu teuer wird, die Illusion weiter aufrechtzuerhalten, werden sie einfach das Bühnenbild abreißen, die Vorhänge zurückziehen, Tische und Stühle aus dem Weg nehmen und du wirst die Backsteinmauer im Hintergrund des Theaters sehen. Das ist niederschmetternd, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist tatsächlich das, was hier in den USA passiert. Und das Verrückte ist, in dem Gespräch von diesem Mann Patrick Byrne, der so viel Einsicht hat und dabei war, und dem Dr. Dave Gender, der auch so viel Einsicht hat und inzwischen mit einer eigenen Website sich politisch intensiv betätigt, beide kommen nicht auf den Gedanken, dass auch Trump dem Deep State gehorcht, dass das Wirken des Deep State so weit reicht, dass eben der US-Präsident nicht wagt, eine Untersuchung über Dinge anzustellen, die er öffentlich so krass und klar beklagt, wo die Daten so krass und klar am Tage sind und so krass und klar die Medien im Chor lügen, wie sie es immer tun, wenn Staatsverbrechen gedeckt werden sollen im Westen. So sieht das eben tatsächlich leider aus. Das ist die Lage, dass sie es beide nicht zur Sprache bringen. Beide haben, ist sogar das Wort Deep State gefallen in der Diskussion. Aber was sie nicht durchkriegen, ist zu sehen, dass das Ganze ein riesiges Deep State-Theater ist. Von der Wahlfälschung natürlich bis zum, ich will mal sagen, Selbstverteidigungstheater des amtierenden amerikanischen Präsidenten. Eine riesige, gewaltige Show.
Herr Hossel, lassen Sie mich hier auch einen weiteren wichtigen Punkt erwähnen. Und zwar, wir lesen in der Presse, dass der US-Präsident Trump Militäreinsatz erwägt. Deshalb ist auch davor gewarnt worden, vor allem von einigen Ex-Verteidigungsministern. Ich zitiere hier, 10 lebende Ex-Verteidigungsminister der USA haben die Regierung des abgewählten Präsidenten Donald Trump vor einem Einsatz des Militärs im Streit um den Wahlausgang gewarnt. Entsprechende Demütigung würde das Land auf gefährliches, rechtswidriges und verfassungswidriges Gebiet führen, heißt es in einem Meinungsartikel der Ex-Minister für die Washington Post. Dazu gehören auch Verteidigungsminister unter Trump wie James Mattis oder Mark Sperr. Also die Lage ist offenbar sehr gefährlich.
Ja, tatsächlich hat hierzu Patrick Byrne auch Stellung genommen. Er hat gesagt, in diesem Treffen im Weißen Haus ist das niemals zur Sprache gekommen. Es wurde gar nicht debattiert, ob Militär eingesetzt werden soll. Das hat tatsächlich der Michael Flynn gesagt, dass Trump das Ausnahmerecht ausrufen sollte und das Militär einsetzen, um die Wahl nochmal durchzuführen. Das ist eine interessante Geschichte, dass Trump das gar nicht gemacht hat. Ihm wird es aber angehängt. Michael Flynn hat das getan, mit Sicherheit nicht abgesprochen mit Donald Trump. Und diese jedenfalls nicht in diesem Termin natürlich. Und das sind die Dinge, die dann von den Medien hochgefahren werden. Und da sagt einfach nur, so muss man das interpretieren in der Analyse des Geschehens und auch der Medienveröffentlichung, der Deep State warnt Donald Trump vor einem solchen Einsatz. Und wenn die Warnung so hochkarätig erfolgt, dann kann man sich eben vorstellen, Donald Trump ruft das Ausnahmerecht aus und setzt das Militär tatsächlich ein, dann könnte es passieren, dass man findet, Donald Trump sei es besser in einem Sack untergebracht. Also das ist, könnte den Deep State zu einer Ermordung bringen. Nicht so, das muss man eben einfach für Donald Trump sagen. Das ist seine Wahl dann.
Herr Hossel, zum Schluss möchte ich wie immer Ihre persönliche Meinung dazu fragen. Wie sehen Sie die Zukunft für die USA jetzt in dieser sehr spannenden Zeit?
Ich habe das nochmal nachgeprüft, am 6. November im englischsprachigen türkischen Fernsehen A-News gesagt. Und ich muss das auch hier wiederholen. Nach meiner besten Einschätzung ist es so, dass Trump gegenüber dem Deep State einknicken wird. Er wird sich wehren, aber er wird dabei nicht bis zum Letzten gehen und er wird am Schluss sozusagen klein beigeben. Ich glaube nicht, dass Donald Trump vorhat, als Held zu enden. Und das ist einfach eine Einschätzung, die kann falsch sein. Und eine andere Frage muss auch hier betrachtet werden. Wie weit möchte denn, ich habe ja oft in unseren Gesprächen gesagt, der Auftrag an Donald Trump durch den Deep State war, den amerikanischen Staat innerlich in Unordnung zu bringen. Die Frage ist, Wie weit reicht dieser Auftrag? Reicht er so weit, dass Donald Trump, wie bereits von ihm angekündigt, am 20. Januar das Weiße Haus nicht räumt, nämlich bei der Amtsübergabe? Räumen müsste er ja eigentlich schon vorher. Aber bis dahin eben nicht. Das bleibt spannend, wie weit geht das Durcheinander, das geplant ist für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat mit der Bevölkerung schon wieder gar nichts zu tun und dem, was die wollen oder für richtig halten. Hier agieren ganz andere Kräfte. Und da natürlich bin ich nicht sicher, wie weit das Durcheinander reichen soll. Aber ich bin mir sicher, dass Trump...
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Es ist schon lange her. Da gab es einen jungen Mann, der ein guter Faustkämpfer war, aber keine richtige Arbeit besaß. So entschloss er sich, in eine andere Gegend zu ziehen. Vielleicht, so dachte er, beschert mir Gott woanders ein größeres Glück. So bereitete er sein Bündel vor. Dann ging er zu seinem Vater. »Vater, ich will auf Reisen gehen. Vielleicht finde ich woanders mein Glück. So geht es jedenfalls nicht weiter.« Der Vater des jungen Mannes sagte, »Mein Sohn, vergiss es lieber. Bleib hier und sei zufrieden mit dem, was du hast. Hast du nicht gehört, dass es heißt, Glück hat nicht nur damit zu tun, dass man arbeitet. Wenn das Schicksal schlecht ist, dann nützt Klugheit alleine nicht.« Sein Sohn widersprach, »Nein, Vater, Reisen hat viele Vorteile. Der Mensch erfährt, was für erstaunliche Dinge es auf der Welt gibt, und sein Wissen wird angereichert, sein Besitz und seine Erfahrung ebenso. Das haben doch auch die Weisen gesagt.« Der Vater gab ihm zum Teil recht. Ja, für bestimmte Leute ist das Reisen gut, und für die anderen ist es gefährlich. Wenn du Lust hast, sage ich dir, für wen das Reisen vorteilhaft ist. »Ja, bitte, Vater, sag es mir. Vielleicht gehöre ich auch dazu.« Der Vater: »Nein, du gehörst zu keinem von ihnen. Hör mir gut zu, dann wirst du es begreifen. Die erste Gruppe sind die Kaufleute. Sie sind reich und haben Bedienstete. Denen geht es überall gut. Die zweite Gruppe sind Gelehrte. Weil sie redegewandt sind und Wissen und Weisheit besitzen, bringt man ihnen überall Respekt entgegen und ist ihnen gefällig. Die dritte Gruppe sind die Musikanten. Sie machen sich überall beliebt und sind willkommen. Die vierte Gruppe sind Leute, die sich auf ein Handwerk verstehen. Sie verdienen sich mit ihren kräftigen Armen ihr tägliches Brot. Siehst du, mein Sohn, das sind Dinge, die das Reisen angenehm machen. Aber wer sie nicht besitzt, der wird auf Reisen nur Härten und Unglück erfahren.« Da sagte der junge Bursche: »Vater, was du sagst, stimmt alles. Aber hast du nicht gehört, dass die Weisen sagen, auch wenn das täglich Brot vorher bestimmt ist, so müsst ihr euch dafür anstrengen. Und auch wenn das Unglück vorher bestimmt ist, so sollt ihr euch so gut ihr könnt in Acht nehmen und euch nicht in Gefahr bringen? Ich bin ein kräftiger junger Mann und verstehe mich auf den Faustkampf. So kann ich jeder Gefahr erfolgreich begegnen. Es ist also besser, wenn ich nicht mehr diese Armut ertrage, sondern in Hoffnung auf eine richtige Arbeit und einen Unterhalt auf Reisen gehe. Dann verabschiedete er sich. Der junge Forstkämpfer war am Meeresufer angelangt. Da sah er ein Schiff und rief dem Kapitän zu, er solle ihn mitnehmen. Der Kapitän fragte, ob er denn Geld hätte. Der junge Mann verneinte, da meinte der Kapitän, ich kann niemanden umsonst mitnehmen. Der junge Mann bettelte, doch der Schiffkapitän lachte ihn aus und rief, du magst kräftig sein, aber was nützt dir das? Um ans andere Ufer zu gelangen, brauchst du Geld. Der junge Faustkämpfer war verletzt und nahm sich vor, diesem Mann einen Denkzettel zu verpassen. Das Schiff wollte sich in Bewegung setzen, als der junge Faustkämpfer rief, »Kapitän, hör, ich gebe dir diesen Übermantel, den ich am Leibe trage, wenn du mich mitnimmst.« Da willigte der Kapitän doch ein und ließ den jungen Mann aufs Schiff. Da nahm er ihm den guten Übermantel ab und zog ihn selber an. Der junge Mann aber dachte bei sich, nun werde ich es dir zeigen. Er packte den Kapitän beim Kragen und begann auf ihn einzuschlagen. Sofort eilten die Freunde des Kapitäns herbei, aber sie kamen nicht gegen den kräftigen Burschen an. Da gaben sie allsamt auf und beschwichtigen ihn. Sie gaben ihm seinen Übermantel zurück und einigten sich darauf, bei der nächstbesten Gelegenheit ihm die Schläge heimzuzahlen. Das Schiff setzte seinen Weg fort. Wie die Geschichte aus dem Golistan von Sa'di weitergeht, erfahren Sie beim nächsten Mal. Es folgt unser Sprichwort, nämlich Angusht angusht mabar to chik chik narize. Ein Händler, der Reichtum und Geld über alles liebte, hatte gehört, dass es in einer entfernten Stadt billiges Petroleum gibt. Da machte er sich mit seinem Diener auf den Weg dorthin. Er wollte viel Petroleum besorgen und es zu Hause teuer weiterverkaufen. In der fremden Stadt kauften die beiden Dutzende Ledersäcke, sogenannte Chik, und gingen zum Ölhändler. Unterwegs sagte der Händler zu seinem Knecht, wir werden Petroleum kaufen und beim Verkauf einen großen Gewinn machen. Und dann raunte er ihm zu, wenn du die Säcke mit Petroleum füllst, dann umschließe die Kehle dicht mit der Hand, damit möglichst viel von dem Petroleum in den Sack fließt. Aber wenn du später das Öl verkaufst, dann machst du das nicht. Und dann erhält der Kunde weniger. Der Knecht sagte, aber das ist nicht richtig. Vielleicht bringt uns das Unheil. Da sagte der Händler, ach, habe ich hier eigentlich etwas zu sagen oder du? Und wer weiß mehr von uns beiden? Ihr wisst mehr, sagte der Knecht, notgedrungen. Nun dann rede nichts Überflüssiges und tu, was ich dir sage, war die Antwort. Da sagte der Knecht nichts mehr. Sie gingen und füllten die Säcke mit Petroleum und brachten sie mit den Eseln auf ein Schiff. Das Schiff stach in See und der Händler frohlockte über den in Aussicht stehenden Gewinn, als plötzlich ein Unwetter herannahte. Der Kapitän rief alle Reisende aufs Deck und sagte,
Es naht ein großer Orkan heran, aber Gott wird uns beistehen. Nur müssen wir dafür sorgen, dass das Schiff leichter ist, damit wir schneller diese Gegend verlassen können. Da begannen alle ihre Last ins Meer zu werfen, nur der Händler nicht. Der Kapitän sagte, auch du musst deine Ledersäcke ins Meer werfen. Der Händler aber rief aufgeregt, ich gebe mein Leben her, aber nicht meinen Besitz. Der Kapitän sagte ihm, wenn du alleine im Schiff wärest, hättest du dein Leben hergeben und deinen Besitz behalten können. Aber du bist nicht allein und das Leben der anderen Reisenden ist in Gefahr. Der Händler blieb stur. Da ließ der Kapitän alle Ölsäcke ins Meer werfen und der Händler sah entsetzt zu und schlug nur noch die Hände über dem Kopf zusammen. Da kam sein Knecht, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, es nützt nichts, wenn du jammerst. Freu dich und danke Gott, dass du am Leben bleibst. Doch vergiss ab jetzt eines nicht. Angusch, angusch, mabar, tochik, chik, narisi. Streck nicht Finger für Finger aus, damit du nicht Sack für Sack wegschütten musst. Dieses Sprichwort verwendet man, wenn jemand durch Betrug reich werden will.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Beitrag ILEP, US-Softpower-Strategie im Irak.
Irak-Experten sagen, dass die US-Botschaft mit ihren Schulungsprogrammen für junge Iraker in Wahrheit einen Kultur-, Medien- und Cyberangriff zur Zerstörung von Werten, Grundlagen und des politischen Systems in diesem Land und totale US-Vorherrschaft durchführt. Das Projekt Iraqi Young Leaders Exchange Program, kurz ILEP, Austauschprogramme junger irakischer Führungskräfte, wurde 2007 gestartet, nach einiger Zeit eingestellt und 2013 erneut aufgenommen. Es wurde nach Amtsübernahme von Donald Trump weitgehend wieder aktiviert. Die Teilnahme an diesem Projekt beginnt mit einer Online-Anmeldung. Begabte Schüler der Orientierungsstufe und des Gymnasiums können sich bei dem kostenlosen Projekt, welches vom US-Außenministerium geleitet wird, anmelden. Für jede Runde werden 52 irakische Jugendliche ausgesucht. Sie werden in die USA geholt und erfahren dort, fern von den Blicken ihrer Familie und der Aufsicht der Bagdader Regierung, eine besondere Ausbildung in Sachen soziale Aktivitäten. Nach der Schulung in der internationalen Abteilung der University of Texas kehren sie wieder in ihr Land zurück. Dieses Programm führt die Organisation World Learning mit Sitz im US-Bundesstaat Vermont durch. Diese Organisation hält den Kontakt mit den Teilnehmern aufrecht und ist bestrebt, zwischen den Teilnehmern ein Netz aufzubauen. Seitdem das Austauschprogramm junger irakischer Führungskräfte 2007 begonnen hat, haben bis 2019 insgesamt 2500 junge Iraker an diesem Programm teilgenommen. Im Jahre 2018 waren 60% der Teilnehmer weiblich und fast die Hälfte von ihnen kam aus irakischen Gebieten mit vornehmlich schiitischer Bevölkerung. Zu den bekannt gegebenen Zielen und Programmen des Projektes Iraqi Young Leaders Exchange Program, ILEP, gehören unter anderem Englischsprachkurse für Schüler, Lehrgänge in den USA für die Einführung in Führungsfertigkeiten, Übertragung von Aufgaben im Bereich der Menschenrechte, Respektierung der geschlechtlichen Vielfalt, generelle Teilnahme an zivilen Organisationen. Die Verwalter des Projektes übernehmen alle Unkosten. Sie zahlen den Teilnehmern auch noch eine Art Taschengeld. Die jugendlichen Teilnehmer besuchen während ihres Schulungsaufenthaltes auch historische und kulturelle Plätze und es finden Treffen mit einigen bekannten amerikanischen Persönlichkeiten sowie Tanzveranstaltungen und Feiern statt. Gesprochen wird auf Arabisch und auf Englisch. Dabei ist es eigenartig, dass die amerikanischen Lehrer die irakischen Jugendlichen zur Beherrschung der englischen Sprache animieren, aber die Unterrichtseinheiten in Washington auf Arabisch stattfinden. In der Regel findet außerdem 6 Monate nach der Rückkehr ein gemeinsames Treffen im irakischen Erbil-Kurdistan statt. Dort erfolgen die abschließenden Schulungen und erhalten die Teilnehmer eine Anleitung, wie sie im Irak eine Bewegung in Gang setzen sollen. Dieses suspekte Programm der US-Botschaft in Bagdad ist aus der Sicht vieler Irak-Experten und Medien Bestandteil einer Kulturoffensive der USA, wobei die Absicht verfolgt wird, die irakischen Jugendlichen von ihren eigentlichen kulturellen und religiösen Werten abzubringen. Wie aus einigen Berichten hervorgeht, werden die meisten Jugendlichen nach ihrer Rückkehr aus den USA in zivilen und sozialen Institutionen eingesetzt und ein Teil wird bei politischen Aktivitäten involviert. Einige sagen, dass dieses US-Projekt die östlich-islamische Kultur in der irakischen Gesellschaft zerstören und durch die fragwürdige amerikanische Kultur ersetzen soll. Daher hat eine Protestwelle in den Medien und in den Sozialnetzen im Irak eingesetzt. Es gibt Beobachter, die argumentieren, das Projekt sei Teil der unterzeichneten strategischen Vereinbarung zwischen den USA und dem Irak, welche angeblich dem gegenseitigen Verständnis zwischen dem amerikanischen und irakischen Volk dienen soll. Aber der Sozialaktivist Muhammad al-Saidi sagt, die US-Botschaft will mit dem Iraqi Young Leaders Austauschprogramm den Zerstörungsprozess der irakischen Mentalität vervollständigen. Al-Saidi sieht in diesem Projekt einen schweren Schlag für die Grundlagen der Sicherheit in der irakischen Gesellschaft und einen Angriff auf die irakischen Bürger mit dem Versuch, die soziale Ordnung im Lande zu entarten. Zugleich ist Al-Saidi der Überzeugung, dass die irakische Gesellschaft trotz dieser Verschwörungen zur Manipulierung ihrer Mentalität weiter an einer Summe von Werten und Grundsätzen festhält, so dass ihre Zukunftshoffnung nicht verloren geht. Auch Online-Aktivisten sagen, dass das Programm ein einleitender Schritt ist, der dazu dient, das Wertesystem der irakischen Jugend abzuwandeln und ihre Moral zu zerstören. Die Leiter des Austauschprogrammes filmen zum Beispiel während des gesamten Aufenthaltes in den USA die jungen Teilnehmer, insbesondere die jungen Mädchen, um dies später als Druckmittel zu verwenden. Eine junge irakische Internetanbinderin, die über das Wesen der iLab im Bigde ist, schreibt auf Facebook: Zu den wichtigsten Bestandteilen dieses Projektes gehören, dass die irakischen Schüler bei amerikanischen Familien leben, an Lehrgängen zum Thema Menschenrechte und an Arbeitsgruppen über die Frauenrechte und über geschlechtliche Vielfalt teilnehmen. Sie wollen, dass die irakischen Schüler religiös gesehen unzulässige Beziehungen zu amerikanischen Gleichartigen anknüpfen. Farah al-Safar fort: Es geht bei diesem Projekt darum, eine Generation von jungen Menschen, die Führungspotenzial aufweisen, heranzubilden, damit Washington in Zukunft mittels dieser Kräfte alle Machtpositionen in der politischen Ordnung Iraks unter seine Kontrolle bringt und seine Interessen im Irak sicherstellen kann. Gemäß dieser Irakerin wird dieses Programm wie ähnliche andere Programme von der CIA beobachtet. Sie schreibt, in der US-Botschaft suche ein Spezialteam dieser Spionageagentur selber geeignete Kandidaten unter den jungen irakischen Schülern für die Teilnahme an dem sogenannten Austauschprogramm aus. Der irakische Analyst Hashim Al-Kandi sagt, im Rahmen des Projektes werden in Wahrheit den irakischen Heranwachsenden und Jugendlichen eine Reihe von amerikanischen Denkweisen eingeflößt, damit sie sich allmählich von der Religion abwenden und bereit werden, gottlose Überzeugungen zu akzeptieren. Al-Kandi fordert die irakische Regierung auf, keinen unbeaufsichtigten und unbehinderten Umgang der USA mit der irakischen Jugend zuzulassen. Der Sprecher der irakischen Al-Nujaba-Bewegung, ein Zweig der Volksmobilmachungskräfte, sagt über das Programm der USA, dass es zu der Kulturoffensive unter Anführung der USA zählt, welche die Zerstörung der Einheitlichkeit der irakischen Gesellschaft verfolgt. Abu Waris al-Musawi erklärte, die US-Botschaft will die islamischen und menschlichen Werte im Irak unter Beschuss nehmen und versucht, andere Denkweisen in dieses Land einzubringen. Sie nutzt alle Möglichkeiten zur Erreichung einer Spaltung zwischen den Bevölkerungsteilen des Landes. Al-Musawi sagt, die US-Botschaft wolle mit dem sogenannten Austauschprogramm für irakischen jungen Führungsnachwuchs in Wahrheit Leute ausbilden, die zu politischen Kritikern werden, später auf den Bildschirmen erscheinen und suggerieren, dass der politische Islam gescheitert sei und eine Zivilbewegung im Irak das Steuer in die Hand nehmen müsse. Der Sprecher der irakischen Al-Nujaba-Bewegung sagt, der Krieg, der uns in Zukunft bevorsteht, ist der Kulturkrieg unter Anführung der USA. Wir haben im Krieg gegen die IS-Terroristen gesiegt. Dieses Mal haben die USA unsere Weltanschauung ins Visier genommen und wir müssen nicht mit unseren Hemden, sondern mit der Weltanschauung ins Gefecht mit ihnen ziehen. In einem Bericht des irakischen Fernsehsenders Beladi hieß es, einer der Erfolge, die das Projekt iLab für sich verzeichnete, seien die gewaltsamen Vorkommnisse im Jahre 2018 in der irakischen Stadt Basra gewesen, bei denen das US-Konsulat offen die Hand im Spiel hatte. Während dieser Unruhen haben einige Jugendliche die Demonstrationen der Einwohner von Basra wegen Mangel an Strom und sauberem Trinkwasser sowie wegen Arbeitslosigkeit ausgenutzt und die Proteste in ihre eigenen Bahnen umgelenkt. Sie haben politische Büros attackiert und die Sitze von Widerstandsgruppen und der Volksmobilmachungskräfte Al-Hashtashabi sowie das iranische Konsulat in Basra in Brand gesteckt und gewaltsame Ausschreitungen verursacht. Nach dem gescheiterten Versuch der USA, Einfluss auf die jetzigen politischen Führer im Irak zu gewinnen, hat Washington das Ausbildungsprojekt von begabten irakischen Jugendlichen auf die Tagesordnung gesetzt. Zweck dieses Projektes ist es, den Fortschritt des Westens zu preisen und die Rückständigkeit in dem durch Krieg geschwächten Land herauszustreichen, die nationale religiöse Kultur in Irak zu zerstören und unter den jungen irakischen Eliten säkuläre und liberale Ansichten zu verbreiten. In Zukunft werden die USA auch in anderen Muslimländern mit einem solchen Programm diese Ziele verfolgen. So hat die US-Botschaft in Algerien bereits ähnliche Pläne in Angriff genommen. In dieser Botschaft wurde ein Kulturzentrum gegründet, angeblich mit dem Ziel, den Algeriern Informationen über die US-Politik zu liefern und sich besser über Fragen der Wirtschaft und Politik, des Handels, der Kultur- und Umweltfragen verständigen zu können. Das Projekt iLab im Irak läuft jedenfalls schon länger unter dem verlockenden Deckmantel der Ausbildung zukünftiger internationaler Führungskräfte. Aber in Wahrheit sollen Führungskräfte ausgebildet werden, die den US-Plänen und Anweisungen folgen und die Unterwerfung ihres Landes und ihres Volkes gegenüber der Hegemonialmacht USA in die Wege leiten.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.